Unser Thema ist brennend wichtig. Es geht um zweierlei. Um unsere persönliche Beziehung zur falschen Gemeinde, die Kompromisse machen. Die Tatsache, dass andere Christen Kompromisse eingehen, bedeutet für ernste Jünger Jesu oft eine Probe. Diese Probe kann zu einer Zerreißprobe werden, und zwar in zweierlei Hinsicht. Sie kann Christen auseinanderreißen, sodass sie dann getrennte Wege gehen. Sie tendiert aber auch innerlich, den Einzelnen zu zerreißen. Wie geschieht das? Man wird fragend in der Begegnung mit falscher Lehre. Man fragt sich, wenn so viele einen anderen Weg einschlagen, liege ich dann eventuell doch verkehrt? Da liegt die Versuchung nahe, von dem erkannten Weg zu lassen und dann mitzugehen, damit man auch dabei ist. Oder man fragt sich, bin ich tatsächlich der Einzige? Man geht nicht mit den anderen, aber man kann dann doch mutlos werden und inaktiv. Und so ist das Ziel des Feindes wieder erreicht worden, nämlich uns auszuschalten. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Man bleibt dazwischen hängen, wird einfach ungewiss und wird dann kampfuntüchtig. Man kann weder Gläubige stützen, die noch dastehen wollen für den Herrn Jesus, noch kann man gegen die Wahrheit kämpfen oder gegen die Unwahrheit. Hier sind wohl die meisten Christen heute. Sie sind unfähig geworden, andere Gläubige zu stützen, und sie sind unfähig geworden, gegen die Wahrheit zu kämpfen, gegen sie anzugehen. In der Behandlung dieses Themas will ich mit der Besprechung einiger grundsätzlicher Aussagen beginnen und dann mit praktischen Hilfen abschließen. Erstens. Wenn von Irrlehrern und Irrlehren die Rede ist, dann muss auch von Lehrern und von Lehre gesprochen werden. Lehrer sind solche, die mit persönlicher Autorität die Lehre verbreiten. Aber was ist Lehre? Das heißt, was bedeutet das Wort? Zunächst geht es jetzt nicht um den Inhalt. Der Begriff Lehre muss vom Alten Testament her geklärt werden. Dort haben wir es in der Heiligen Schrift mit Gesetz und Propheten zu tun. Die Botschaft aber von Gesetz und Propheten bleibt dieselbe. Es geht um ein zweifaches im Alten Testament. Das ganze Alte Testament heißt Tora. Tora ist bekanntlich das Wort für Gesetz. Aber auch die Propheten heißen Gesetz oder Tora. Das Wort selbst bedeutet Weisung und eigentlich nicht Gesetz. Damit ist uns aber schon angezeigt, was Gesetz eigentlich ist. Es ist Weisung. Und das prophetische Wort, das dann anschließend kommt, ist ebenfalls Weisung oder Lehre. In dieser Weisung Gottes geht es dann immer wieder um zweierlei. Gott macht Aussagen. Er stellt Fakten, Information, Auskunft in den Raum, Indikative. Aber dann fordert er auch. Er erwartet etwas von uns. Er stellt Imperative in den Raum. Diese zwei, Auskunft und Forderung, sind das, was die zwei theologischen Begriffe Dogmatik und Ethik kennzeichnen. Torah oder Weisung oder alttestamentliches Wort Gottes oder alttestamentliche Lehre ist sowohl Dogmatik als Ethik, sowohl Auskunft als Forderung. Es geht in der Lehre um beides, um die einfache Aussage Gottes durch heilige Menschen, Propheten, so ist es. Das heißt, hier liegt die Wahrheit. Ob das die Vergangenheit betrifft, die Geschichte, ob das die Gegenwart betrifft, die momentane Beziehung zu Jahwe, oder ob das die Zukunft betrifft, was wir normalerweise mit Prophetie bezeichnen. Der Indikativ Gottes heißt, so ist es. Aber dann kommt der Imperativ. So hat es zu sein. Hier haben wir es mit der Forderung Gottes zu tun. Die Hauptforderung bei Gott ist die Liebe zu ihm, die sich dann auswirkt im Verhalten des Menschen hier in der Welt. Aber beides ist Lehre. Ob Gott in seinem Wort sagt, so ist es und uns Auskunft gibt, oder ob er Forderungen stellt und sagt, so hat es unter euch auszusehen. Zweitens, unterschiedliche Auffassungen treten in der Gemeinde Jesu aus verschiedenen Gründen auf. Wie sind sie zu erklären? Dadurch einmal, dass es immer wieder neue Gedanken gibt. Christen sind Menschen, die auch einmal neue Ideen bekommen. Und zwar im Umgang mit der unerschöpflichen Heiligen Schrift. Wer seine Bibel liest, bekommt immer wieder neue Gedanken. Und neue Gedanken können ab und zu abweichen von den früheren. Und so schon hat Gemeinde es mit einer neuen Lehrmeinung zu tun. Und dann wird die Frage sein, wie verhält man sich? Neue Gedanken tauchen auf im Verlauf christlicher Erfahrungen. Dieselbe Heilige Schrift, dieselbe Lehre, dasselbe Wort kann zu immer neuen Erfahrungen führen, die dieses Wort dann immer wieder auch beleuchten. Wir können jetzt das Wort Gottes besser verstehen. Wir sehen es im Spiegel dieser Zeit. Nicht, dass unsere Erfahrungen das Wort ändern würden, sondern Gott macht es uns möglich, besser sein Wort zu verstehen, und so bekommen wir neue Ideen. Dann aber auch bekommen Christen neue Gedanken oder Ideen in der Begegnung mit der Welt, die Gott geschaffen hat, und mit dem Leben als solchem. Es kommen andere Ideen auf uns zu. Und die Frage ist, gelten sie? Und so gibt es immer wieder neue Ideen und Auffassungen, und viele von diesen betreffen Grundsätzliches. Ist es wirklich so, wie ich es mir bisher dachte, und habe ich immer noch so zu leben? Sind Indikativ und Imperativ wie bisher bestanden immer noch so? Und so muss man immer neu prüfen. Es gibt unterschiedliche Lehrauffassungen, weil es auch das Falsche gibt, nicht nur, weil wir neue Ideen bekommen. Das Falsche gab es schon in der frühen Gemeinde, bekanntlich in Korinth, auch im Raum Galatien und in Kolosse. Das sind vielleicht die Hauptbeispiele. Es wurde aber auch prophezeit, dass das Falsche, die falsche Lehre, später aufkommen werde. Jesus kündete es an auf dem Ölberg, als er dort zu seinen Jüngern sprach. Falsche Lehrer, falsche Propheten werden aufkommen. Paulus sagte es den ephesischen Ältesten voraus. Selbst aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Dinge, welche verkehrt worden sind, reden, um die Jünger wegzuziehen und hinter sich zu bekommen. Das ist das Kennzeichen von falscher Lehre, das von Jesus Christus weggezogen wird und dann hinter einen Menschen her. Petrus verhieß dasselbe. Unter euch werden falsche Lehrer sein, welche Parteien nebenher einführen, die zum Verderben führen und den Alleinherrscher, der sie erkaufte, verleugnen. Paulus eröffnet der Gemeinde seiner Zeit: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Obersten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geisterwesen der Bosheit im Himmlischen. An Timotheus schreibt er: Der Geist sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Diese Geister wollen in die Gemeinde eindringen. 2. Thessalonicher 2 zum Beispiel. Sie können sogar, schreibt er an die Korinther, Jesus heißen. Überraschenderweise sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommt, nach 5. Mose 13. Damit prüft er mitunter seine Kinder, und zwar, ob sie prüfen und dann ablehnen werden. Gott kann aber auch falsche Lehre als Gericht kommen lassen. Wie furchtbar, wenn Gläubige diesem Gericht verfallen. Aber das hat dann seinen Grund gehabt, schreibt Paulus in 2. Thessalonicher 2. Drittens, es gibt mehrere Arten von unterschiedlichen Lehrmeinungen. Das müssen wir auch vorausschicken, wenn wir mit falscher Lehre fertig werden wollen. Es gibt in der Bibel Zentralfragen, an denen man nicht vorbeikommt. Und es hat Randfragen, bei denen man nicht, wie Paulus sagt, richten soll. Sie sind nicht entscheidend, so könnte man auch übersetzen. Das heißt, entscheidend für das Christsein. Nach Römer 14 gibt es Dinge, bei denen man ohne schwerwiegende Folgen verschiedener Meinung sein kann. Glaubt man aber nicht, zum Beispiel, dass Jesus im Fleisch kam, so ist man kein Christ. Zu dieser Formulierung, die Johannes prägt, gehören dann einige zentrale Aussagen über die Person Jesu Christi, die Jungfrauengeburt, seine körperliche Auferstehung und so weiter. Es gibt also verschiedene Arten von Lehrmeinungen oder Abweichungen in Lehrfragen. Es gibt Randfragen, die nicht das Christsein, das heißt das Heil selbst betreffen. Es gibt dann aber zentrale Fragen. Wenn man sie vertritt, ist die Rechtfertigung oder das Christsein betroffen, tangiert. Aber da muss man noch von anderen Fragen sprechen, die dazwischen liegen. Das heißt, von noch nicht eingeordneten. Und hier ist Gemeinde Jesu herausgefordert, herauszufinden, handelt es sich hier um Entscheidendes, was das Leben der Gemeinde selbst betrifft, oder handelt es sich einfach um nebensächliche Fragen? Viertens, abweichende Lehrmeinungen müssen geprüft werden. Dieses ist zwar nicht immer leicht, aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend sind. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen. Kriterien zur Unterscheidung sind uns in die Hand gegeben. Wir müssen es also wagen, einen Standpunkt einzunehmen. Und das ist gerade das, was viele Christen nicht den Mut haben zu tun. Der Feind will uns in die Ungewissheit treiben, will die Auseinandersetzung bei einem Patt stehen bleiben lassen. Aber Paulus schreibt an die Galater, Gott will nicht unsere Verwirrung. Wir dürfen an die Möglichkeit des Lichts glauben. Denn Erleuchtung in den wesentlichen Fragen des Glaubens ist uns verheißen. Aus welchen Gründen ist das Prüfen so wichtig? Prüfen ist notwendig, weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Ein Freund von mir sagt, viele Christen haben eine sehr naive Vorstellung von Irrlehre. Sie meinen, dass es scheint ihrer Meinung zu sein, das müsste doch irgendwie klar sein. Und dass sie im Falschen liegen könnten, das kommt schon gar nicht in Frage. Ein Christ muss lernen zu fragen, wie die Jünger, bin ich es? Man muss sich selbst immer wieder an der Heiligen Schrift prüfen. Auf die Möglichkeit der Ähnlichkeit zwischen falscher Lehre und wahrer Lehre weist die Schrift hin, wenn sie von Verführung überhaupt spricht. Wie wäre Verführung denn möglich, wenn das nicht der Fall wäre? Sie weist darauf hin, wenn von Gläubigen gesprochen wird, die in die Irre gehen, Gläubige. Sie weist darauf hin, wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Selbst wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten, in diesem Namen Dämonen austrieben, in diesem Namen Kraftwirkungen hervorbrachten. Hungrige, Durstige, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene versorgten oder gar dieselbe Bezeichnung wie wahre Jünger trugen und auch dieselbe Hoffnung auf denselben Bräutigam hatten. Sie weist darauf hin, wenn sie von einer Gnadengabe der Geisterunterscheidung spricht. Wenn sie erzählt, wie der Verräter von Jesus bis zum letzten Tag von den Mitaposteln unerkannt blieb. Und wenn sie eröffnet, dass Satan sich einen Boten des Lichts in einen Boten des Lichts verwandeln kann. Dass auch er die Schrift zitieren und angeblich für die Sache Jesu sein kann. Und dass auch falsche Lehre Christus bezogen sein kann. Matthäus 24, Verse 4 und 5. In Philipper 1, den Versen 14 bis 16, erwähnt Paulus Kollegen, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Lukas erzählt uns von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches wirkte, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kam, getauft wurde und starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber heraus, dass er unecht war. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, die aber in verkehrter Weise ausgelöst wurde, den falschen Gegenstand hatte, in 1. Korinther 10. Das ist alles möglich. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Und das können falsche Lehrer auch sehr gut tun. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit, ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und nicht echt sein. Jakobus eröffnet uns, selbst die Dämonen glauben, was manche Menschen nicht tun. Böse Geister können sich also durchaus in der Nähe des Glaubens aufhalten. Das Falsche kann also augenscheinlich für Christus und für die Bibel sein. Prüfen ist zweitens notwendig, weil es einfach geboten wird. In Epheser 5, Vers 17 ruft der Apostel auf, prüft, was dem Herrn wohlgefällig wäre. Römer 12, 1 und 2. Wir sollen unseren Leib dem Herrn darbringen, damit wir fähig sind, zu prüfen, was der Wille des Herrn ist. Dazu gehört auch, dass man sich vom Wesen und Leben der Welt abwendet. Das sind Voraussetzungen für das Prüfen. Prüfen soll man aber. 1. Johannes 4. Man soll die Geister, die Propheten, ihre Aussagen prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. Nicht nur dort im unmittelbaren Zusammenhang das prophetische Wort, alles, was getan und gesagt wird, muss unter die Lupe des Wortes Gottes genommen werden. Diese Forderung des Prüfens setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Wenn Gott sagt, wir sollen prüfen, dann bin ich als Hörer einer Verkündigung verantwortlich dafür, zu prüfen, ob dies die Wahrheit ist oder nicht. Ich darf nicht einfach alles so hinnehmen. Aber diese Forderung verlangt auch, dass der Verkündiger nicht urteilslos oder urteilsloses Hören fordert. Der Verkünder hat nicht urteilloses Hören und Annehmen zu fordern. Jeder echte Verkündiger muss es zulassen, dass seine Verkündigung geprüft wird. Ferner geht es darum, dass Gottes Ehre gewahrt wird und seine Wahrheit. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 3, ab Vers 14, solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und das bekennen wir. Groß ist das Geheimnis der ehrfürchtigen Lebensführung. Gott wurde sichtbar gemacht im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, von himmlischen Boten staunend angeblickt, geheroldet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Es geht viertens um das Wohl der Gemeinde, wenn wir prüfen sollen. Christen müssen vor dem Falschen bewahrt werden. Jeder Mensch ist anfällig für das Falsche. Jeder Mensch hat eine unendliche, unermessliche Kapazität für Verirrung. Wir dürfen uns selbst nicht überschätzen. Und Gemeinde Jesu muss bewahrt bleiben. Die Gemeinde Jesu muss aufgebaut werden mit der Wahrheit. Mit der Unwahrheit wird sie abgebaut. Und es geht letztlich um das Heil von Sündern. Darauf macht Paulus aufmerksam, wenn er an die Korinther schreibt, in 1. Korinther 14. Wenn in eure Gemeinde Ungläubige kommen, sollen sie nicht davon abgehalten werden, an Jesus zu glauben, die klare Botschaft zu hören. Nach welchen Kriterien können wir auf uns zukommende Lehrmeinungen überprüfen? Ich habe die Kriterien gesammelt in drei Rubriken. Ich nenne zuerst Kriterien für die Person. Da fragen wir zum Beispiel, wo liegt die Sache oder in der Sache die letzte Autorität? Dies ist eine sehr einfache Frage, aber es ist nicht immer einfach, mit dieser Frage zu prüfen. Die Frage lautet hier eigentlich, wer ist für den Redenden maßgebend? Es sind hier eigentlich zwei Fragen zu stellen. Welche Autorität gibt der Redende an? Ob das in einem persönlichen Gespräch ist oder in einer öffentlichen Rede. Manche Redende geben die Heilige Schrift als ihre Autorität an. Aber da muss man weiterfragen. Die zweite Frage, die zu stellen ist, auf welche Autorität kommt es jedoch letztlich an? Das muss dann geprüft werden. Und das schimmert früher oder später durch. Dann muss gefragt werden in Verbindung mit der Person, nicht nur welche Autorität anerkennt er vordergründig und letztlich, sondern welche Verbindungen pflegt die Person. Dies ist für uns heute äußerst wichtig. Denn wir haben viele, viele Christen, deren Theologie eigentlich im Grunde biblisch ist. Aber sie pflegen selbst ungute Kontakte. Und so verbreiten sie, wie ein Träger eines Virus, verbreiten sie geistliche Krankheit. Ist die Person ferner, mit der wir es zu tun haben, kontrollierbar? Nimmt diese Person Gemeinde Jesu ernst? Jeder Christ muss so mit und vor Gemeinde leben, dass sein Leben einsichtig ist. Lebt er so stark abseits, dass keine Christen in sein Leben einsehen können? Wird er von dort her schon verdächtig? Ein Christ muss für die Gemeinde einsichtig sein. Frage, ist eine Bereitschaft da, geprüft zu werden? Manche Charismatiker sagen, wir sollen nicht prüfen. Das ist dann schon verdächtig. Wird Kritik untersagt? Bleibt das Gewissen des Hörers frei zum Urteilen oder wird der Hörer gebunden? Wird das Gewissen des Hörers unter Druck gesetzt? Neutestamentliche Verkündigung ist immer von der Gemeinde überprüfbar. Zweitens Kriterien für den Inhalt. Stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Aber wenn Sie dieses Kriterium anwenden wollen, müssen Sie die Bibel kennen. Dieses Kriterium ist hilflos, wenn man sich in der Schrift nicht auskennt. Nicht nur muss man einzelne Stellen kennen, sondern auch Zusammenhänge. In welchem Maße, müssen wir fragen, stimmt die Lehre oder diese Meinung, stimmt sie oder stimmt sie nicht mit der Schrift? Auch wenn die Schrift zitiert wird, denn sie will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Jeder Teil ist ernst zu nehmen, nicht nur ein Teil hier oder dort. Zum Beispiel Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Vers wird sehr schnell zitiert, um heute Wunder zu fordern. Dabei vergisst man, dass Gott sich nicht immer wiederholen muss. Und man hat bereits, wenn man überhaupt den Anfang des Buches gelesen hatte, dann Hebräer 2 bereits vergessen, außer Acht gelassen. der Maßstab in der Überprüfung unterschiedlicher Lehrauffassung kann nur die göttliche Offenbarung sein, die uns in Form der Heiligen zu jedem guten Werk. Ich beschwöre dich, predige das Wort. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Schrift ist Gottes Wort. Und dieses ist die gesunde Lehre. An dieser gesunden Lehre ist die Kranke zu messen. Sagen wir, die Schrift ist der Maßstab, dann heißt das auch, nicht nach meiner Meinung, sondern Gott, der zu meinem Ohr und Denksinn spricht. Ein führender Mann einer neuen Bewegung sagte an einem Treffen, nachdem er seinen Bibeltext gelesen hatte, ich weiß, wir werden uns über die Bedeutung dieses Abschnittes nicht einigen können. Deshalb, und er schlug die Bibel zu, erzähle ich Ihnen mein Zeugnis. Und dann werden wir etwas Solides haben, wonach wir uns richten können. Kein Erlebnis bedurfte es, sondern nur einige Schriftstellen, um die Lehre dieses Mannes zu widerlegen. Wenn wir nach dem Inhalt fragen, genügt es aber nicht nur zu fragen nach der Heiligen Schrift, sondern nach dem Thema der Heiligen Schrift. Ich hatte schon gesagt, sie muss im Zusammenhang verstanden werden. Die Frage ist hier, ist das Heil auf dem Spiel? Christ zu sein heißt, mit Christus, dem Haupt der Gemeinde der Erlösten, verbunden zu sein. Nur durch ihn kommt man zum Vater. Die Schrift ist ein Heilsbuch. In ihr geht es um Heil oder Unheil. Wahrheit ist ihr also eine Frage der Beziehung zum Heiland und über ihn zum Vater und zum Geist. Deshalb fragen wir bei einer Lehre auch nach dem Verständnis des Dreieinigen und des Heilsweges zu ihm. Dieses ist der Zusammenhang von 1. Korinther 12, den ersten sechs Versen. Im Heiligen Geist, dem Geiste Gottes des Vaters, bekennt man nicht nur mit Lippen, sondern von ganzem Herzen, Römer 10, Vers 9. Jesus ist Herr, Jesus sei Herr, mein Herr, Herr von allem. Es ist bei einer Begegnung darauf zu achten, auf wen die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Denn es ist die Rolle des Geistes, ihn zu bezeugen und zu verherrlichen. Wie verhält man sich in der Bezeugung, in der Begegnung mit unbiblischer Lehre? Man hört zu. Beim Hören fragt man sich, was ist biblisch, was nicht. Man muss aber wissen, aus demselben Munde kann biblisches und unbiblisches kommen. Wenn unbiblisches kommt, vergesse man dieses nicht, was unbiblisch war. Wenn dann lange nur biblisches kommt, das heißt, ich habe gehört, hier ist etwas unbiblisches. Das Tückische ist, das Verführerische ist, dass dann anschließend eine ganze Menge biblisches kommen kann. Und in dieser Strecke habe ich schon vergessen, was unbiblisch war. Das darf nicht geschehen. Ich darf das Falsche auch nicht messen an der Auffassung des Redenden über das, was er sagte. Kürzlich sprach ich mit einem jungen Mann, der es ihr sehr ernst meint. Er ist sehr fähig. Er ist auch gegen falsche Lehre. Auch bei den Charismatikern. Aber wenn ich darauf aufmerksam machte, worauf es darauf ankommt, dass die Rechtfertigung da tangiert wird, sagt er, ja, aber das würden die ja nie sagen. Das weiß ich, dass die das nie sagen würden. Aber wenn ein Pfingstler sagt, ich bin wiedergeboren, du bist wiedergeboren, aber wenn du wiedergeboren bist und du hast noch nicht diese besondere Erfahrung gemacht, dann brauchst du noch mehr. Wenn man so spricht, dann tangiert man, das heißt, dann wird die Rechtfertigung angekratzt. Warum? Wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt und wiedergeboren wird, bekommt man Jesus. Paulus sagt, Jesus ist die Fülle dessen, was Gott mir geben will. Kommt dann jemand und sagt, ich brauche noch mehr, dann genügt Jesus nicht. Dann können Sie lange sagen, das würde er niemals sagen. Es ist nicht, was er über seine Aussagen macht, das maßgebend ist, sondern was Gott über seine Aussagen macht. Gott sagt dann von ihm, du bist zu weit gegangen, und das muss ich ihm sagen. Ich muss ihm als Gottes Vertreter und Zeuge sagen, hier hast du so und so impliziert. Wenn du dies sagtest, dann hast du das gesagt. Er muss ins Licht gestellt werden. Dann kommt noch das Kriterium der Frucht. Welche Frucht wird gezeitigt? Wird hin zur Wahrheit, hin zu Gott geführt oder weg von Gott? Falsche Lehre ist eine Sache der Verführung, der Irreführung, also der Führung, und zwar weg von Gott. Frucht braucht aber Zeit. Deshalb brauche ich manchmal Zeit, an dieser Stelle zu prüfen. Die Frage wird dann sein, mit der Zeit wird Gemeinde Jesu hier abgebaut, zersplittert oder nicht? Was ist die Frucht? Fünftens, unterschiedliche Lehrmeinungen haben Folgen für die Gemeinschaft. Zuerst etwas Grundsätzliches. Zur Gemeinschaftsfrage oder zu Stufen der Gemeinschaft oder umgekehrt zu Trennungsgraden. Erstens, eine Meinungsverschiedenheit liegt vor, nehmen wir einmal an, die aber normale Gemeinschaft zwar zulässt, aber hindern kann. Das ist vielleicht nicht das Ernsteste. Wir haben viele Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde, die noch erträglich sind. Aber ab und zu hindern sie doch die Arbeitsgemeinschaft und manchmal sogar die Gebetsgemeinschaft. Zweitens, man vermeidet es, jemandem, der als Christ gilt, zuzuhören, der Aussagen macht, die gegen das Evangelium sind. Wenn Sie das hören, hören Sie nicht weiter zu. Wenden Sie Ihr Ohr ab, wie es in Sprüche heißt, von dem, der von Gott abweicht. Drittens, man macht nicht mit Handlungen anderer Christen mit, die man für unrichtig hält. Das heißt, wenn andere Christen Handlungen vollziehen, die ich nicht für biblisch finde, darf ich nicht mitmachen. Und wenn die ganze Versammlung die Hände hochhält, wenn ich das nicht für richtig halte, das heißt, dieses Händehalten oder Hände hochhalten steht nicht im biblischen Zeichen der Psalmen, sondern im Zeichen eines Erlebnisses, dann halte ich die Hände runter. Im Privaten kann ich auch einmal meine Hände hochstrecken und mich ganz dem Herrn ausliefern und um sein Erbarmen bitten, wie Mose das tut. Aber ich bin in Kreisen gewesen, wo solches Hochhalten nur dann vorkommt, während des Gebetes, wo etwas ganz Besonderes erlebt werden will. Wenn Lieder gesungen werden, die Sie nicht mitsingen können, prüfen Sie die Verse doch. Hören Sie doch auf zu singen, wenn Sie nicht mitsingen können. Bei jedem Satz müssen Sie prüfen. Sie dürfen nicht einen Satz aussagen, der nicht biblisch ist. Hören Sie auf zu singen. Beten Sie vielleicht anstelle. Man fördert viertens nicht eine christliche Arbeit, die man für schädlich hält. Hände weg, Beutel weg. Nichts unterstützen. Wenn Sie für jedes Wort einmal Rechenschaft geben werden, das Sie gesprochen haben, jedes Wort, und bei Jesus kommt es auf die Buchstaben drauf an, dann werden sie auch für jeden Rappen einmal verantwortlich sein, den sie abgegeben haben. Es kommt nicht auf das Quantum an. Die Frage ist, wo geht ihr Geld hin? Prüfen Sie. Sechstens, man entzieht die Gemeinschaft einem Christen, der nicht nach der Wahrheit bzw. Lebensordnung des Evangeliums lebt. Man verzichtet auf den gemeinsamen regelmäßigen Besuch von Zusammenkünften, die nach unserem Dafürhalten schädlich wären für solche, die mir anvertraut sind. Wenn Sie in eine Gemeinde oder Gemeinschaft gehen, Sie können es vielleicht noch verkraften. Wen bringen Sie aber mit? Ihre Familie? Einen Menschen, den Sie eben zum Herrn geführt haben? Einen Menschen, den Sie zum Herrn führen möchten? Sie sind verantwortlich dafür, wem Sie diese Leute exponieren. Sie können in manche Versammlung hineingehen und prüfen und sich informieren vielleicht. Aber Sie können nicht jeden mitnehmen. Beides muss geprüft werden. Und letztlich, man betrachtet den, der als abgefallen gilt, als Nicht-Christen. Egal wie treu oder teuer er es anders behaupten möchte. Der Ausleger Besser hat einmal zu Johannes 15 gesagt, die gottfeindliche Welt bringt zusammen, was für empfängliche Seelen himmelweit verschieden ist. Und da müssen wir vorsichtig sein. Der englische Schriftsteller Martin Tupper hat gesagt, wenn die Wahrheit der Einheit geopfert werden muss, dann ist es Torheit, treu zu sein. Wie verhält man sich nun bei Meinungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art? Manchmal hat man eine gnädige Haltung einzunehmen. Es ist in Liebe und Sanftmut nach 2. Timotheus 2 zu informieren. Denken wir auch an 1. Korinther 15, wo Paulus das tut. Es sollte dann in der Behandlung zwischen dem Heretiker und dem Skeptiker unterschieden werden, was allerdings Zeit und Gespräch noch notwendig machen kann. Der Erste, der Heretiker, ist einer, der sich der Wahrheit verschlossen hat. Der Zweite, der Skeptiker, hat noch Fragen. Und wenn er wirklich Gottes Willen tun will, Johannes 7, Vers 17, so wird er die Wahrheit erfahren. Diesen begleite man also weiter. Bei keinem sollte man wohl die Hoffnung auf Umkehr aufgeben. 2. Timotheus 2. Betont sollte werden, dass in Jesus Christus alles ist, was man bei einer Bewegung sucht. Ist ein falscher Geist vorhanden, so dürfen wir mit unserer vollmächtigen Stellung in Christus rechnen. Epheser 1 und Kolosser 2. Es ist die Aufgabe der Gemeinde zu verwarnen und bei Nichtbeachtung sich vom Falschen zu trennen. Römer 16, Verse 17 und 18. Man muss also manchmal eine sehr feste Haltung einnehmen. In Sprüche 27, Vers 6 heißt es, die Schläge des Liebenden meinen es gut. Und die Ausführungen des Apostels in Römer 16 meinten es auch gut. Dort lesen wir in Vers 17, ich rufe euch aber auf, Brüder, Acht zu geben auf die Zwiespalt und Anlass zum Fall anrichten, entgegen der Lehre, die ihr als Jünger lerntet, und wendet euch von ihnen ab, denn solche leisten nicht Sklavendienst unserem Herrn, nämlich Jesus Christus, sondern leisten Sklavendienst ihrem eigenen Bauch und durch salbungsvolle und schöne Worte verführen sie gänzlich die Seelen der Unschuldigen, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, und so weiter. Wie verhalten wir uns, wenn andere Christen in unserer Umgebung Kompromisse machen mit Irrlehrern? Hier geht es um die Herrschaft Jesu Christi. Die Frage ist, wer ist Herr in meinem Leben? Wer hat das Sagen? Es gibt manche Christen, und hat es wohl immer gegeben, die sind scheinbar typisch auf Menschen, innerlich auf Menschen ausgerichtet. Darauf wurde ich kürzlich wieder aufmerksam gemacht, als wir über gemeinsame Freunde sprachen. Scheinbar der Letzte, der am besten Eindruck macht, das ist dann der jeweilige Fan. Wer ist Herr in meinem Leben? Wer hat eigentlich das Sagen? Nach wem richte ich mich aus? Und weiter, wen liebe ich wirklich? Was liebe ich? Bei manchen Christen wird diese Frage nie so richtig geklärt. Wo ist mein Herz? In Offenbarung 2 und 3 haben wir zwei Kapitel mit 7 Briefen unseres Herrn an die Gemeinden jener Zeit, die manchmal missverstanden werden und von solchen zitiert werden, die meinen, eine Gemeinde darf und sollte ungläubige bzw. falschstehende Christen und echte zusammen dulden. Denn das ist doch der Fall, den wir dort haben. Das war für mich eine Herausforderung, als ein gläubiger Pfarrer das noch einmal sagte. Dann bin ich direkt zu den Briefen gegangen und habe sie sorgfältig gelesen und festgestellt, dass zwischen ihnen und ihr sorgfältig unterschieden wird. Jesus spricht die Gemeinde und die Gemeindeführung mit du an, mit ihr. Aber wenn er von den Falschen spricht, die in der Gegenwart dieser Leute sind, dann sagt er sie. Sie gehören nicht dazu und wir sollten sie auch nicht dazu gehören lassen. Wenn wir aber nichts ausrichten können, ist es wohl am Platz, dass wir uns entfernen. Paulus, und wir erinnern uns daran, sagt in Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig kann den ganzen Teig versäuern. Einige Schlussbemerkungen. Falsche Lehre muss bekämpft werden, sonst wird sie geduldet werden. 2. Korinther 10, 3 bis 6, wobei wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, sondern kräftig durch Gott zur Stürzung von Festungen, wobei wir Vernunftschlüsse und jede Höhe, die gegen die Kenntnis Gottes erhoben wird, und jeden Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Auseinandersetzung mit anderer Lehre sollte jedoch die Gemeinde nicht vom Gleis abbringen. Darin sollte man einen Aufruf sehen, sich erneut der Aufgabe der Evangelisation und der Befestigung der Gläubigen zu widmen. Da Wölfe es bekanntlich besonders auf die Lämmer abgesehen haben, 2. Petrus 2, sollte man sich der Jungbekehrten in besonderer Weise annehmen. Uns allen gelten zusammenfassend die zwei Worte. Ich zitiere nur das eine, Entschuldigung. Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches imstande ist, euch zu bauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten.